begrüße euch auch von meiner Seite. Es ist schön, mit euch zusammen diesen Gottesdienst zu feiern. Es sind auch Leute, die von Horb herkommen, die von Kriens herkommen, heute sagen, ja, diesen Betag wollen wir gemeinsam feiern. Es ist ein Aufruf, den wir bekommen haben. Und zwar, es ist der eidgenössische Dank, Buß und Betag. Und der Regierungsrat von Luzern legt uns heute zusammen mit den Landeskirchen einen Aufruf ans Herz. Das heißt, wir sollen verantwortlich sein. Ihr seht es hier, es ist ein A4-Seite. Das verantwortlich ist ein bisschen falsch geschrieben. Aber das hat auch seine Bedeutung. Es ist in drei Teile zu verstehen. Die Fairness ist angesprochen. Die Antwort, dass wir antworten auf Nöte und dass wir dass wir merken, ich selbst bin da gemeint und nicht alle anderen. Ich will das auf meine Art noch ein bisschen ausdeutschen. Zum Ich. Wir brauchen ein Gefühl der Verantwortung, auch für unser Land. Und wir sollten das ernst nehmen. Also du und ich, wir sind gefragt, darum ich. Das Antworten, ja, wir sollen antworten auf Nöte und Herausforderungen, die unsere Schweiz berühren. Und diese Antwort heißt auch, wir übernehmen Aufgaben. Für heute an diesem eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag ist die Aufgabe definiert. Wir sollen danken, Buße tun und beten. Aber wir haben schon bald in einem Monat eine andere Aufgabe. Als Leute, die das Stimm- und Wahlrecht in der Schweiz haben, haben wir eine Aufgabe zu wählen. Das heißt antworten. Und fair. Als gläubige Christen sind wir genauso Teil dieser Gesellschaft in der Schweiz wie auch Leute, die einen anderen Glauben haben oder die nichts glauben oder vorgeben, nichts zu glauben. Irgendwas glauben sie ja dann schon. Und das bedeutet, wir wollen hier in dieser Gesellschaft auch fair miteinander umgehen. Wir wollen rücksichtsvoll sein und einander mit Wertschätzung begegnen, auch wenn nicht alle dasselbe glauben. Für uns als Christen, für mich als Mensch, der Jesus erlebt hat, der erlebt hat, wie ich diese Liebe Gottes bekommen habe, bedeutet aber Verantwortung und Fairness auch, ich kann das nicht für mich alleine behalten. Ich will die Liebe Gottes weitergeben und ich glaube, das ist die Fairness, die auch an uns gerichtet ist. Und wir können den Aufruf vom Regierungsrat auch so nehmen. Sei fair und gib das, was du bekommen hast, auch an andere weiter. Es ist nichts als fair, die gute Nachricht der Freiheit bei Jesus nicht nur für sich zu behalten. Es ist nichts als fair, mit allen Möglichkeiten, die wir haben, unserem Land und unserem Ort und unseren Nächsten zu dienen. Soweit der Aufruf. Seid ihr noch mit mir? Ist das noch so, dass ihr sagt, ja, da können wir mitgehen? Also, jetzt der nächste Gedanke. Unsere Schweiz braucht Gebet. Lasst, die Schweiz ist nicht Babylon. Weil der Prophet Jeremia hat den Juden gesagt, ihr wohnt jetzt in Babylon, betet für diese Stadt, denn wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Die Schweiz ist nicht Babylon, nein, das nicht. Aber die Schweiz ist auch nicht Israel, ein Gottesvolk, das in einem persönlichen Bund mit Gott steht. Die Schweiz ist die Schweiz und hat doch einige Dinge. Wir haben ein christliches Kreuz in unserem Wappen. Wir haben eine Landeshymne, die Gott ehrt und die Schweizer aufruft zu beten. Betet, freie Schweizer, betet. Heute Morgen, 7:20, wunderschönes Morgenrot über der Rigi. Wir sehen das von uns aus. Ich bin da auf dem Balkon gestanden und habe für mich so gesungen, tritt die Morgenrot daher. Das war wirklich so richtig. Es ist nicht das Heimatgefühl, sondern die Freude, dass Gott hier ist. Gott kommt. Und etwas noch in der Präambel von unserer Bundesverfassung. Die beginnt mit diesen Worten. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Das ist unsere Schweiz. Verantwortlich sein. Die Schweiz ist auch ein Land, in welchem die christlichen Werte von vielen Politikern und Normalos noch als gut angesehen werden. Ich höre das immer wieder, dass man sagt, ja, das sind gute Werte. Wir wollen nach den christlichen Werten leben. Auch wenn man die Bibel, wo diese Werte herkommen, oder den Glauben an Jesus Christus, der damit ja verknüpft ist, auf die Seite schiebt und sagt, das ist nicht so wichtig, aber die Werte, die sind gut. ist schön. Aber weil man das halt auf die Seite schiebt, so die Wurzeln, die Bibel, wo die Werte herkommen, deswegen kommen auch andere Werte, neue Werte, die auch gut klingen. Und die überlagern die guten christlichen Werte ganz natürlich. Ich beobachte in unserer Gesellschaft zum Beispiel, wir finden Wahrheit gut. Wahrheit ist ein christlicher Wert. Aber Toleranz ist wichtiger. Deswegen, der Toleranz zuliebe, verzichtet man auch auf Wahrheitsansprüche. Ihr merkt, der neue Wert der Toleranz, was eigentlich auch was Gutes wäre, aber so wie es verstanden ist, überlagert jetzt den Wert der Wahrheit. Anderes Beispiel, wir finden Treue gut, aber gute Gefühle sind wichtiger. Den guten Gefühlen zuliebe verzichten wir auf den Kampf, einem Menschen oder einer Überzeugung treu zu bleiben. Es überlagert. Wir finden Glauben etwas Gutes. Ist gut, wenn du etwas glaubst. Aber Ansehen bei den Menschen ist wichtiger. Dem Ansehen zuliebe verleugnen wir gerne unsere tiefsten Werte oder wir passen uns einfach an. Wir finden auch gut, dass man Versprechen einhält. Ich verspreche etwas, also halte ich das auch. Aber die persönliche Freiheit ist wichtiger. Und der Freiheit zuliebe kann man sein Wort auch mal brechen, oder? Noch ein Beispiel. Wir finden es gut, dass Kriminelle bestraft werden. Verwahrung. Oder auch nicht gerade so hart, aber man findet es gut. Aber selbst ein Fehler zugeben ist nicht nötig. Deswegen, der Selbstgerechtigkeit zuliebe, findet man immer auch einen guten Sündenbock. Merkt ihr, diese guten christlichen Werte werden überlagert. Ja, das bringt mich zum Thema, das ich heute mit euch aus der Bibel anschauen will. Ich lade euch ein, dass wir in eine alte, bekannte biblische Geschichte eintauchen, die sich vor etwa 3500 Jahren ereignet hat. Es ist diese Geschichte, wo man auch das Sprichwort hat, der Tanz um das goldene Kalb. Was ist geschehen? Mose führt zusammen mit seinem Bruder Aaron das große Volk Israel aus Ägypten. Ägypten hat das Volk Israel versklavt. Es war ein riesiger Befreiungsschlag. Sie ziehen aus, sie können flüchten. Und Mose und Aaron führen das Volk zu diesem Berg Sinai. Hier schlagen sie das Lager auf. Und dann geschieht etwas. Oben auf dem Berg beginnen sich Wolken zu sammeln. Es beginnt zu donnern wie Gewitter, aber es ist viel intensiver. Es sieht von unten aus, als würde der ganze Berg brennen. Es lodert. Es ist eine einmalige, gewaltige Gotteserscheinung, was die Leute hier unten auf diesem Berg oben beobachten. Sie hören, wie dort aus dem Donner sogar eine Stimme kommt. Sie können vielleicht sogar erkennen, was gesagt wird. Aber irgendwann sagen sie zu Mose, Mose, du kommst da besser mit diesem Gott zranke. Geh doch du bitte auf den Berg. Du verstehst Gott besser. Er erscheint uns, er will uns etwas sagen. Und Mose selbst steigt auf den Berg, mitten in dieses lodernde Feuer hinein. Stellt euch das vor, die Leute unten beobachten das. Boah, der Typ spinnt. Aber Mose geht rein, er begegnet Gott, er kommt zurück. Erzählt den Leuten, was er dort erlebt hat, was er gehört hat. Unter anderem sind die 10 Gebote mit dabei. Er geht wieder hinauf auf diesen Berg und diesmal bleibt er wieder lange Tage, sogar Wochen. Zu lange für die Leute unten, denn sie halten das nicht mehr aus. Ich lese vor aus 2. Mose 32. Als Mose lange Zeit nicht vom Berg herunterkam, gingen die Leute gemeinsam zu Aaron. Auf, mach uns einen Gott, der uns führt, forderten sie ihn auf. Wir wissen nicht, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten hierher gebracht hat. Da entgegnete Aaron, nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern ihre goldenen Ohrringe ab und bringt sie zu mir. Alle Israeliten kamen Aarons Aufforderung nach. Und sie brachten ihre goldenen Ohrringe zu ihm. Aaron nahm das Gold von ihnen, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Als Aaron das sah, errichtete er einen Altar vor dem Kalb und verkündete, morgen feiern wir hier ein Fest für den Herrn. Am nächsten Morgen standen die Israeliten früh auf, um Brandopfer und Friedensopfer darzubringen. Danach setzten sie sich, um zu essen und zu trinken, und sie feierten ein rauschendes und ausschweifendes Fest. Diese Geschichte möchte ich von diesen Freibereichen der Verantwortung oder des Verantwortlichseins anschauen. Einer fühlt sich verantwortlich. Und wer? Aaron? Ja. Aaron fühlt sich auch verantwortlich. Er hatte von Mose eben noch, als Mose in dieses Feuer verschwunden ist, gehört und den Auftrag bekommen, Aaron, du und die anderen Leiter, kümmert euch um das Volk, wenn einer Rechtsfragen hat, dann beantwortet die, seid da als die Leiter, während ich weg bin. Er hat eine Verantwortung bekommen. Aber er merkt jetzt, kommt das Volk zu ihm mit einem Wunsch und sagt, wir möchten einen Gott zum Anfassen, einen nahen Gott, weißt du, der da oben. So Feuer und so, aber wir wollen das irgendwie so haben. Und Aaron fühlt sich verantwortlich und er übernimmt den Lead, die Leitung, und er erfüllt den Wunsch. Aber wie macht er das? Er überlegt, wie kann ich die Wünsche des Volkes erfüllen? Und als er dann später von Mose gefragt wird, Aaron, wie konntest du das zulassen, dass das Volk in eine solche Richtung ging, hat er Folgendes gesagt. Du weißt doch selbst, wie böse dieses Volk ist. Redet so einer, der sich verantwortlich fühlt? Er schiebt die Verantwortung wieder weg. Und er erzählt dann die Geschichte interessanterweise ein bisschen anders, als sie geschehen ist. Ja, die haben mich gedrängt, dass ich da etwas machen soll. Da habe ich gesagt, bringt mir euer Gold, eure Ohrringe. Ich habe das genommen und habe es ins Feuer geworfen und dann ist plötzlich ein Kalb da gestanden. Ja, so kann man Verantwortung abschieben. Aaron fühlt sich schon verantwortlich, aber wenn es dann irgendwie geht, findet er schnell den Sündenbock. Anders ist es bei Mose. Mose oben auf dem Berg, er sieht gar nicht, was unten abgeht, aber Gott sieht es. Und Gott spricht zu Mose, der hier oben, wie mit einem Freund, spricht er mit Gott. Das steht auch im Kapitel 33, Vers 11, wird dann gesagt im 2. Mose, Mose konnte mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprechen, wie mit einem Freund. Und so sind sie zusammen und Gott spricht mit Mose und sagt ihm, steig schnell hinunter, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, tut etwas Schlimmes. Sie haben ein goldenes Kalb gemacht, sie beten es jetzt an. Das hat Gott gesehen und hat Mose informiert. Und dann hat Gott dem Mose noch einen ganz krassen Satz zugefügt, den hier. Ich will meinen Zorn über sie kommen lassen und sie alle vernichten. Dich, Mose, will ich jedoch zu einem großen Volk machen. Wie hat Mose auf dieses Angebot reagiert? Er hätte gut sagen können, boah, diese Idee ist mir noch gar nicht gekommen, Gott, aber ja, ich habe wirklich auch meine Probleme mit diesem Volk. Weißt du, die murren die ganze Zeit, die wollen dann wieder etwas und wenn sie es bekommen, dann haben sie sofort wieder etwas anderes und sie kritisieren mich ständig und auch Aaron, das ist furchtbar. Also einverstanden, radier sie aus. Hier bin ich, Herr. Du kannst mich brauchen und ein neues Volk machen für dich, zu deiner Ehre. Hat er so gesprochen? Nein. Mose hat sich verantwortlich fürs Volk gefühlt und auch gewusst. Und er war ein Freund Gottes. Und so hat er mit Gott gesprochen und gerungen für das Volk. Er hat gebeten, dass Gott das Volk nicht vernichtet. Er hat Gott daran erinnert, dass er ja Verheißungen gegeben hat, schon dem Abraham und dem Isaak und dem Jakob, der ja dann Israel geheißen hat. Das Volk trägt den Namen von Israel, von Jakob. Das hat er Gott gesagt. Und Gott ließ sich bitten, Leute, wenn wir einstehen für ein Volk, für andere Menschen, Gott lässt sich bewegen. Schaut, das heißt, da tat es dem Herrn leid und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie kommen. Aaron schiebt die Verantwortung für sein Volk ab. Mose nimmt die Verantwortung an. Also lasst uns Menschen wie Mose sein. Menschen, die sich verantwortlich fühlen und dort, wo wir Verantwortung haben, auch hinstehen. Wir haben Verantwortung für das, was wir besitzen. Wir haben Verantwortung für das, was wir mieten. Ja, wir haben aber auch Verantwortung für unsere Familie, für unsere Nächsten, die Menschen, die uns anvertraut sind. Wir haben Verantwortung für den Ort, wo wir wohnen und auch für unseren Kanton und unser Land. Lasst uns Leute wie Mose sein, die in dieser Verantwortung stehen. Es ist sogar in der Bundesverfassung verankert. Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. Also, liebe Schweizer, wir haben eine Verantwortung, für uns selbst zu schauen und nach unseren Kräften mitzuhelfen, dass unsere Gesellschaft positiv gestaltet ist. Das sagt die Bundesverfassung. Also wir nehmen das ernst. Und die Eidgenossenschaft ruft uns heute auf. Betet, dankt, tut Buße, kehrt um dort, wo es nicht so gelaufen ist. Ja, als Gemeinde und als Christen wollen wir unsere Verantwortung nicht abschieben wie Aaron, sondern annehmen. Der nächste Gedanke. Das Antwort in der Mitte. Einer verantwortet die Aufgabe. Was tut Aaron? Aaron übernimmt tatsächlich eine Aufgabe, den Auftrag vom Volk auszuführen, der Schmuck, die ganze Geschichte, die er dann nimmt, um einen Kalb zu formen. Künstler haben sich das vielleicht so vorgestellt, ein goldenes Kalb. Und dann sagt das Volk und nicht Aaron, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Aaron sagt das nicht. Aber das Volk sagt es. Wir haben jetzt unseren Gott, der uns befreit hat. Ein goldenes Kalb. Godi Genesu oder was immer. Und dann, ich weiß nicht, was Aaron hier gedacht hat. Das heißt, als er das Kalb sah und als er sah, wie das Volk jetzt auf dieses goldene Kalb reagiert hat, hat er einen Altar gebaut vor dem goldenen Kalb. Und ich weiß nicht, was sein Motiv war. Hat er sich überlegt, wir bauen jetzt dem neuen Gott, dem goldenen Kalb, einen Altar und nennen das goldene Kalb noch Herr, weil er sagte dann, wir wollen morgen dem Herrn, also Jahwe, ein Fest feiern. Oder hat er vielleicht versucht, er sieht, das Volk geht in eine verkehrte Richtung, er hat es irgendwie unterstützt, aber er hat Verantwortung. Wir bauen jetzt noch einen richtigen Altar, einen für den Herrn, weil Mose hatte gerade eben, als er noch dazwischen heruntergekommen war, erklärt, wie sich so ein Altar bauen lässt, wie der gebaut werden sollte. Vielleicht hat Aaron das im Sinn gehabt, gesagt, wir machen hier noch etwas Gutes, neben dem, was ja nicht so gut ist. So das Vermischen, weißt du? Wir sagen, ja, es läuft hier nicht so gut, aber wir machen das jetzt. Wenn wir noch zu Jesus beten, das ist dann auch noch gut. Wir können aber auch zu anderen noch beten. Vielleicht hat er so etwas versucht, ich weiß es nicht. Aber ich merke einfach, wir müssen hier auch uns herausfordern lassen. Stellen wir einfach neben die Götzen unserer Zeit noch unsere Jesusbekenntnisse? Oder sind wir noch bereit für ein Entweder-Oder? Der Aaron war es nicht. Wir können nicht Gott und dem Materialismus dienen, dem Mammon dienen, hat Jesus gesagt. Es gibt klare Entscheidungen hier zu treffen. Wir können nicht Freunde mit der Welt sein, so sagt es der Jakobusbrief, und gleichzeitig wollen Freunde mit Gott zu sein. Das passt nicht. Freunde mit der Welt im Sinn, wie Jesus mit Zöllnern und Sündern und Prostituierten zusammen war, ja, aber nicht im Sinn von, ich lebe hier ein solches Leben und hier lebe ich ein frommes Leben. Das geht nicht. Sind wir noch bereit, diese Trennung zu akzeptieren? Bei Mose ist es anders. Bei Mose ist es anders. Das Erste, was er macht, ist nicht, dass er dem Volk antwortet, wie das Aaron gemacht hat. Er hat Antwort dem Volk gegeben. Das Erste, was Mose macht, er antwortet Gott. Und ich glaube, das können wir lernen. In eine Freundschaft mit Gott zu leben und als erste Aufgabe zu sehen, betet. Betet, freie Schweizer, betet. Das ist unsere erste Aufgabe. Und es ist auch eine biblische Aufgabe. Es steht in 1. Timotheus 2, 1 bis 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Für wen? Für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Der Text geht dort weiter, dass es dann heißt, ja, wenn wir ein solches Leben in einem Land führen können, das ruhig ist und wo man ehrbar sein kann, dann kann Gottes Wille besser zum Durchbruch kommen. Nämlich, Gott will, dass niemand verloren geht, sondern zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Also lasst uns beten. Wir haben keinen König in der Schweiz, aber wir haben Leute, die Verantwortung übernehmen. Lasst uns beten für sie, heute besonders, an diesem Dank-, Buß- und Bettag. Ja, ich komme zum dritten Gedanken. Was heißt, einer kämpft verantwortlich fürs Volk. Aaron, kämpft er fürs Volk? Also wofür kämpft er? Am Schluss kämpft er einfach das für seine Haut, ja, genau. Am Schluss kämpft er dafür, dass es ihm, ja, dass er irgendwie überlebt. Und es heißt dann, dass ein Fazit über das Leben von Aaron gezogen wird. Sie ist so beschrieben. Mose war jetzt unten, hat gesehen, was hier abgeht. Er war auch zornig. Er hat auch die Leute gesammelt. Er hat nicht nur gebetet, sondern er hat auch die Leute gesammelt, die da nicht mitgingen. Und dann hat er zu Aaron diese Frage gestellt. Ich habe sie vorhin schon vorgelesen. Aaron, was ist passiert? Und er hat gesagt, du weißt, wie böse dieses Volk ist. Und Mose hat dann einfach beobachtet, wie sieht das aus? Und als Mose sah, dass die Israeliten taten, was sie wollten, also dass das Volk zügellos geworden war, da hat er gemerkt, Aaron hatte sie dazu gebracht. Als ich das für mich gelesen habe, diesen Satz, dieses Urteil über Aaron, er hatte das Volk dazu gebracht, dass sie zügellos wurden. Da hat es mich schon betroffen gemacht. Und ich habe über den Wert von guter Leiterschaft nachgedacht. Was ist ein guter Leiter? Ist ein guter Leiter einfach einer, der es dem Volk recht macht? Oder ist er einer, der hilft, dass das Volk nicht zügellos wird, sondern dass da auch eine Bahn gibt, die gut und gesund ist, wo man als Gesellschaft funktioniert und leben kann? Es hat mich betroffen gemacht zu merken, dass ein Leiter, dadurch, dass er immer allen zu Willen ist, dazu verantwortlich gemacht werden kann, dass die Leute zügellos werden. Ja? Mir ist der Pilatus in den Sinn gekommen. Pontius Pilatus, nicht der da oben. Pontius Pilatus. Er hatte die Verantwortung, als Statthalter ein Urteil zu fällen über diesen Jesus von Nazareth, der ihm da entgegengestellt wurde. Und dann hat er erkannt, es gibt keinen Grund, diesen Jesus zu verurteilen. Ich möchte ihn freilassen. Das Volk hat gesagt, nein, kreuzige ihn. Du kannst einen anderen freilassen, aber den kreuzige. Und was hat Pilatus gemacht? Er hat seine Hände gewaschen und gesagt, dass er sich nicht schuldig machen will am Blut dieses Menschen. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Und hat gesagt, ja dann kreuzigt ihr ihn. Das ist wie Aaron. Wie Aaron. Einfach den Willen erfüllen von den Leuten. Mach ich halt einfach. Ich halte mich da raus. Und ein Mensch wie Aaron, ein Mensch wie Pilatus, kann aber nicht aus der Verantwortung gezogen werden. Er kann sich da nicht rausstellen. Nun gut, wir selber stehen ja nicht in solchen Verantwortungspositionen meistens wie Pilatus oder Aaron, ein ganzes Gebiet regieren müssen. Aber ich bin auch ein Leiter in einer Gruppe, in einer Kirche. Ich bin ein Vater. Ich habe eine Familie. Und ich bin Bürger in der Schweiz. Du bist auch verantwortlich, hier und dort. Und es geht um diesen Verantwortungsbereich, den wir haben. Bei den einen sind es mehr Menschen, die damit einbezogen sind, bei anderen sind es weniger. Aber wir können uns dort, wo wir Verantwortung haben, nicht aus der Verantwortung stehlen und sagen, ja, das sind eben so böse Leute. Wir haben Verantwortung, dorthin zu stehen. Bei Mose, wie sieht es dort aus? Bei Mose, der als Freund Gottes nahe bei Gott war, wie kämpft er verantwortlich für seine Leute? Wir haben schon gesehen, dass er gebetet hat und auch später, nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb, geht Mose wieder hoch auf den Berg und spricht mit Gott. Und es heißt dort, so kehrte Mose zum Herrn zurück und bat, diese Leute haben eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Doch ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Fällt euch auf, wie er das sagt. Diese Leute haben eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Doch ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde. Wenn nicht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Mose stellt sich selber in die Verantwortung des Volkes hinein. Wie? Indem er betet. Und wie betet er? Er bekennt und er bereut stellvertretend. Er bereut für die Leute, die etwas Böses getan haben und das vielleicht selbst noch gar nicht einsehen, aber er bekennt und bereut. Er ist sogar bereit, selber die Strafe auf sich zu nehmen, sogar die ewige Strafe, wenn er sagt, streiche mich aus dem Buch, das du führst, aus dem Buch des Lebens. Boah. Das ist für Buße. Nicht nur für Bitte, sondern auch für Buße. Das Bereuen anstelle von. So wie bei Hiob. Kennt ihr die Geschichte von Hiob? Er hat am Anfang der Geschichte von Hiob regelmäßig für seine eigenen Kinder so gebetet und stellvertretend für sie bereut, weil er sich gedacht hat, vielleicht haben sie bei einem ihrer Feste eine Sünde begangen und haben das nicht in Ordnung gebracht vor Gott. Ich bereue das stellvertretend für sie. Und am Schluss vom Buch Hiob ist es Hiob, der für seine drei Freunde betet, die sich so verhärtet haben, ihm gegenüber und Gott gegenüber. Und er hat Fürbitte für sie getan. Und das war dann die Auslösung, dass Hiob selbst wiederhergestellt wurde. Hiob war einer, der das kannte, für andere zu beten. Ich denke an Daniel. Kennt ihr Daniel? Ein Mann, der viel Verantwortung in einem fremden Land bekommen hat, in Babylon. Und er hat dort gebetet für sein eigenes Volk, die Juden. Er hat Buße getan, er hat bereut, er hat sich selbst zu Sünden bekannt, die er selber nicht gemacht hat, aber die sein Volk gemacht hat. Und er hat gesagt, wir haben das getan, bitte vergib uns. Das ist Fürbuße, wenn man sich hineinstellt in etwas. Ich denke an den Apostel Paulus, der hat gebetet für sein eigenes Volk und im Römerbrief steht es, ich möchte selbst verdammt werden, wenn nur einige von den Juden, zu denen ich gehöre, gerettet werden könnten. Ähnlich wie Mose. Was ist das für eine Liebe? Was für eine Liebe drückt hier durch, wenn jemand sagt, ich selbst bin bereit, dass du, Gott, mich aus dem Buch des Lebens streichst, damit andere leben können, weil ich weiß, was sie verpassen werden, wenn sie dich nicht haben. Wenn sie die Vergebung nicht bekommen, wenn sie das neue Leben nicht bekommen. Ich kenne es. Und Jesus Christus kommt mir selbst auch in den Sinn, wie er am Kreuz hängt und dort laut ausruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet stellvertretend für die und tut Buße für die, die nicht einmal begreifen, was sie hier tun. Das ist Fürbuße. Ich glaube, für uns ist das ein Weg. Ich möchte nicht einen Aufruf zur stellvertretenden Buße machen, aber ein Weg, den wir denken können, den wir prüfen können, den wir erproben können, verantwortlich für unser Volk, für unser Land, für unsere Orte zu kämpfen. Auch für unsere Familienmitglieder. Bekennen, auch wenn wir selbst nicht gesündigt haben, aber uns hineinstellen in die Bresche und dort das überbrücken. Dort, wo wir merken, dass Sünde und Schlimmes Schaden anrichtet, aber die Einsicht noch fehlt. Und wir haben, liebe Leute, sogar einen staatlichen Auftrag dafür. Es ist eben nicht nur der eidgenössische Dank- und Bettag oder der Betttag, wie man aber sagt, sondern da steckt noch das Wort Buße drin. Und Buße heißt nicht irgendwie etwas abzahlen, sondern es heißt ganz schlicht bereuen und umkehren. Aaron führt das Volk in die Zügellosigkeit, Mose steht aber in die Bresche und bereut stellvertretend fürs Volk. Das ist eine Aufgabe, die wir wahrnehmen können, besonders heute. Wir werden gleich in eine Zeit kommen, wo wir das miteinander ganz praktisch erproben. Ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein, dass wir eine Gebetszeit miteinander haben werden. Aber keine Angst, es ist nicht so, dass jemand bloßgestellt wird oder dass man etwas tun sollte, das man nicht kann. Rita wird uns das ganz, ganz gut erklären, wie das funktioniert. Und ich glaube, alle werden sehr viel von dieser Zeit haben. Also lasst euch darauf ein. Als Fazit zu den Gedanken von diesem goldenen Kalb, von Aaron und von Mose, können wir sagen, wie können wir für unser Volk einstehen als Menschen, die sich verantwortlich fühlen, die verantwortlich Aufgaben übernehmen nach unseren eigenen Möglichkeiten und als Menschen, die vor Gott verantwortlich fürs Volk kämpfen. Gott bewahre uns davor, mit Feigheit, Stolz oder Trägheit wie Aaron zu reagieren, sondern Gott ermutige und befähige uns, unser Volk zu lieben, wie er es liebt. Lasst uns danken, lasst uns Buße tun in dem Sinn und lasst uns beten. Diesen Satz möchte ich uns zum Schluss einprägen. Und wir lesen das miteinander. Es ist 2 Kapitel später geschrieben, als Mose immer noch mit Gott am Reden ist, immer wieder diese Begegnungen Gott-Mose-Gespräche, die uns in der Bibel aufgeschrieben sind. Und das hier sagt Mose zu Gott in 2. Mose 34. Dies ist ein eigenwilliges Volk. Doch vergib uns unsere Schuld und Sünde. Nimm uns als dein Eigentum an. Ein starkes Gebet, was ich glaube, können wir auch für unser eigenes Volk beten. Deswegen lesen wir das miteinander, einfach mal so zum Hören, wie kräftig das tönt, und sagen es zu Gott: Dies ist ein eigenwilliges Volk, doch vergib uns unsere Schuld und Sünde, nimm uns als dein Eigentum an. 2. Mose 34, 9.